Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Zum geöffneten Fenster dringt laue Morgenluft herein. Ich räkele mich genüsslich unter meinem leichten Laken, strecke ausgiebig die Arme, die Zehen, die Beine. Als ich die Augen öffne, muss ich mich erst für einen Moment orientieren. Es ist, als wäre ich direkt in ein Gemälde gefallen. Wenn ich nicht gestern hier eingeschlafen wäre, würde ich nun immer noch glauben zu träumen. Ich befinde mich mitten in einem berühmten Bild, in Vincent van Goghs Schlafzimmer in Arles. Das braune, warme Holz meines Bettes hat genau denselben Schwung. Der Bettüberwurf genau denselben karmesinroten Ton und der Fensterrahmen ist von demselben Flaschengrün wie der im Gemälde. Jedes noch so kleine Detail stimmt überein. Ein geflochtener Korbstuhl steht neben dem altmodischen Waschtisch, auf dem nichts fehlt. Weder der lavendelblaue, irdene Wasserkrug, noch die weiche, hölzerne Waschbürste oder die blau-weiße Seifenschale. Ich setze mich im Bett auf und meine nackten Fußsohlen berühren das warme, raue Holz des Dielenbodens. Das hier ist kein Gemälde. Ich bin unzweifelhaft hier, im verschlafenen, provenzalischen Städtchen Arles, ganz weit im Süden Frankreichs. In einem kleinen, gemütlichen Zimmer, das meine Gastgeber liebevoll dem Gemälde des niederländischen Malers nachempfunden haben, den sie ebenso bewundern wie ich. Ich trete ans Fenster und blicke hinaus in den kleinen Garten, in dem ein riesiger Lorbeerbusch wächst, der bis zu meinem Fenster reicht. Der warme Wind trägt mir den herben Duft der dunkelgrünen Blätter zu. Ich atme tief ein und strecke mich, glücklich und voller Tatendrang, als wollte ich diesen ganzen strahlenden Morgen umarmen. Wo könnte eine Reise, die sich auf den Spuren Van Goghs bewegt, besser beginnen als hier? Wie bezaubert schlendere ich durch die kleinen, engen Gässchen von Arles und erfreue mich an den elegant geschwungenen französischen Eisenbalkonen und den hölzernen Fensterläden, die in diesem unnachahmlichen Blau gestrichen sind. Bleu de Provence. Der Farbton changiert zwischen der Farbe der Lavendelfelder und der des Himmels an einem Sommerabend im Juni. In diesen altertümlichen Straßen fällt es mir leicht, mich in eine andere Zeit zu versetzen, und während ich Schritt für Schritt über das krumme und schiefe Kopfsteinpflaster laufe, das wahrscheinlich schon zu Römerzeiten gelegt wurde, reise ich Jahr um Jahr zurück in die Vergangenheit. Ich stelle mir vor, wie zu Van Goghs Zeiten die eleganten Damen hier entlang getrippelt sind, mit ihren langen, taillierten Kleidern und ausgefallenen Hüten und ihren filigranen Schirmchen, mit denen sie sich gegen die kraftvolle Morgensonne schützten. Nach einer Weile stehe ich vor jenem Café, das Van Gogh als Nachtcafé von Arles berühmt gemacht hat. Ich erkenne es sofort an seiner farbenfrohen Fassade. Allein beim Betrachten dieses tiefen Gelbs meint man die Sonne Südfrankreichs auf seiner Haut zu spüren. Ich setze mich unter die ausladende Markise an einen kleinen Kaffeetisch und lasse den Blick über den kleinen Platz schweifen, der von mehreren stolzen Platanen beschattet wird. Ich stelle mir vor, wie am Nachbartisch der rothaarige, blasse Maler mit seinem charakteristischen Strohhut in dem schwarzen Kaffee vor ihm rührt, wie er auf das leise Klingen des silbernen Löffels gegen die Tasse lauscht und die Umgebung um sich herum in sich aufnimmt. Das milde Licht des frühen Morgens, die hüpfenden Dohlen auf dem kleinen Platz und den neugierigen Blick des Mannes ihm gegenüber. Vielleicht würde er meinem Blick ausweichen und stattdessen seine Hände betrachten. Die Hände, die immer ein wenig nach dem Terpentin seines Atelierraums riechen. Die Hände, die Nächte zuvor zum Rasiermesser griffen, um das eigene Ohr zu verletzen. Niemand weiß genau warum, ob im Streit mit seinem Malerfreund Gauguin oder aus purer Verzweiflung über die Welt und seine eigene Einsamkeit. Der Kellner reißt mich aus meinen Gedanken, als er einen duftenden Espresso vor mir abstellt. Ich bedanke mich mit einem Lächeln und nippe an dem starken, belebenden Getränk. Ich würde ihn so gern verstehen, den genialen Maler. Was ihn dazu gebracht hat, Bilder von so kraftvoller Schönheit und doch leiser Melancholie entstehen zu lassen. Seufzend stippe ich ein paar Zuckerkörner mit der Fingerspitze auf. Um diesem Rätsel wenigstens ein kleines Stückchen näher zu kommen, bin ich hier. Der Bus von Arles nach Saint-Rémy braucht 37 Minuten. Ich bin sofort in dieses Städtchen verliebt. In seine mit wildem Wein bewachsenen Häuser, die sich dicht an dicht in den schmalen Gässchen drängen, in die plätschernden Brunnen aus Sandstein und in die zahlreichen Schokolaterien, aus denen die köstlichsten süßen Düfte wehen. Nachdem Van Gogh sich sein Ohr abgeschnitten hatte, lieferte er sich selbst in eine Nervenheilanstalt ein, die im Kloster Saint-Paul de Mossol untergebracht ist. Das Kloster ist nur wenige Gehminuten vom Zentrum Saint-Rémys entfernt, und während meine Füße mich durch den warmen Sommermorgen tragen, versuche ich mir vorzustellen, wie der Maler diese Sträßchen wohl gesehen hat und ob sich ihm das Kloster in derselben Schönheit präsentiert hat, wie mir in diesem Augenblick. Vor dem hellen, ausgewaschenen Sandsteingemäuer der Abtei wachsen zahlreiche Reihen blühender Lavendelpflanzen. Der Wind wogt durch die Blütenstängel, und es ist, als ob ein lilafarbenes Meer gegen das Kloster brandet. Die Sonne brennt mit großer Kraft vom Himmel, und die warme Luft ist erfüllt mit einer Unzahl an Gerüchen. Den süßherben Duftschwaden des Lavendels, dem trocken-sandigen Geruch des staubigen Wegs und einer Ahnung der holzigen Rinde der knorrigen Eichen vor dem Klosterportal. Ein Schweißtropfen rinnt mir den Rücken hinunter. Und ich bin froh, als ich mich im Inneren des Klosters im kühlen und schattigen Kreuzgang auf eine Bank setzen kann. Gerahmt von geschwungenen Arkaden und steinernen Säulen mit kunstvoll gehauenen Kapitellen blicke ich in den schmalen, rechteckigen Innenhof. Er ist mit tiefgrünen Buchsbaumhecken im Wechsel mit Beeten aus rot- und blaublühenden Geranien bepflanzt, so dass sich ein ansprechendes geometrisches Muster ergibt. Ehrfurchtsvoll streiche ich mit der Hand über den kühlen, rauen Stein der Gemäuer hinter mir. Wer weiß, vielleicht saß Van Gogh auf eben jenem Platz und fragte sich, wie er dem Gefühl seiner Verlassenheit Herr werden sollte. Diese abgrundtiefe Einsamkeit, die umso stärker wurde, seit sein über alles geliebter Bruder Theo beschloss zu heiraten. Vielleicht klammerte er sich voller Verzweiflung an den Anblick der efeubewachsenen Klostermauern, an die schattigen, Erholung und Ruhe versprechenden Säulengänge und vor allem anderen natürlich an seinen Pinsel, mit dem er all dies festhalten konnte. Als einzigem Insassen war es Van Gogh erlaubt, aus therapeutischen Maßnahmen zu malen. Was für ein Glück für die Nachwelt! Über 150 Gemälde entstanden in dieser Zeit, unter anderem das Bild im Irrenhausgarten, in dessen Zentrum eine alte, vom Blitz getroffene Pinie steht. Die dunkelgrünen Nadeln züngeln wie Flammen um die knorrigen Äste, und auch die zarten Wolken sind in diesem mutigen, pastosen Pinselstrich gemalt, so dass der ganze Himmel in aufgeregter Bewegung erscheint. Doch trotz allem ist das Bild von einer tiefen Ruhe erfüllt. Die drei menschlichen Gestalten auf dem Weg neben der Klostermauer sind winzig im Gegensatz zu den weit aufragenden Bäumen, und die gespaltene Pinie steht da wie ein düsterer Riese und ein stolzer Besiegter, wie Van Gogh in einem Brief an seinen Bruder Theo schreibt. Ich erhebe mich seufzend von meinem Platz. Ein stolzer Besiegter. Wer fühlt sich von Zeit zu Zeit nicht selbst einmal so? Mit einem letzten Blick auf den Garten verlasse ich den schattigen Kreuzgang. Mich zieht es wieder hinaus in die Weite und Wärme der provenzalischen Landschaft, hin zu Sonne und Wind. Auf einem Rundgang, der mich durch die das Kloster umgebende Natur führt, tanke ich neue Energie. Ich spüre, wie ich vom Licht und den Farben des Südens gefangen genommen werde, wie die Landschaft zu einem neuen Leben erwacht, das ganz vom Blick Van Goghs geprägt ist. Ich nehme den flirrenden Stillstand der Mittagshitze unter den Olivenhainen wahr. Das Licht der brennenden Mittagssonne, das kräftig und doch merkwürdig fahl erscheint. Ich spüre die beruhigende und tröstliche Knorrigkeit der verwitterten und rauen Rinde der Pappeln, die anmutige Beschwingtheit der Felder und sanften Hügel mit ihren von Sommerwinden zerzausten Wolken. Ich vergesse vollkommen die Zeit und gehe ganz in diesem Sommertag auf. Das Zirpen der Zikaden am Wegesrand und auf den Feldern erzeugt einen gleichmäßigen und hypnotischen Klangteppich, in dem ich mich fast traumwandlerisch bewege. Die Wärme der Sonne hüllt mich ein, wie in eine warme Decke. Kein Lüftchen regt sich. Ich setze nur einen Schritt vor den anderen, horche auf das leise Knirschen der Steinchen unter meinen Schuhen, sauge den Duft von Lavendel, wildem Rosmarin und blühendem Oleander in mich auf. Doch allmählich beginnt die Landschaft vor meinen Augen zu verschwimmen. Die Formen der Wolken und Bäume fangen an, sich aufzulösen, als würden sie just in diesem Augenblick mit kräftigen Pinselstrichen gezeichnet. Erst da bemerke ich, dass die Sonne schon ziemlich tief steht. Meine Kehle ist rau und ausgetrocknet. Schnell wende ich meine Schritte wieder dem Städtchen zu. Als ich in einem kleinen Café unter einer tiefblauen Markise an einer eiskalten Orangenlimonade nippe, wird mir bewusst, dass ich mich kurz vor einem Sonnenstich befunden haben muss. So schnell kann man sich in dieser Landschaft und in der Kunst Van Goghs verlieren, wenn man sich nicht vorsieht. Nachdenklich streiche ich die kleinen Wassertröpfchen von der bauchigen Glasflasche fort. Das perlende, zuckrige Getränk bringt mir wieder etwas Energie zurück, und unter der Markise erreicht mich eine wohltuende und kühlende Brise. Mit deutlich weniger zittrigen Beinen erhebe ich mich und mache mich auf den Weg zurück nach Arles, um mich in meinem blauen Zimmer ein wenig auszuruhen. Die Ruhe habe ich anscheinend dringend gebraucht, denn als ich zwischen den Laken wieder erwache, wird mir klar, dass ich ein paar Stunden tief und fest geschlafen habe. Draußen ist es bereits dunkel, und mein Magen verlangt wütend knurrend nach etwas zu essen. Also mache ich mich nochmal auf in die nächtlichen Gassen. Das Pflaster strahlt immer noch die Hitze des Tages ab, doch durch die Häuserreihen weht ein kühlender Nachtwind. Die Stadt sprüht vor Leben. Es ist, als würde sie jetzt zum Abend erst richtig erwachen. Vor den Cafés und Bars tummeln sich Menschen, deren Lachen und angeregte Gespräche in den engen Sträßchen und Plätzen widerhallen. Ich setze mich in ein Restaurant unter einer großen Kastanie. Lampions funkeln zwischen den großen, fingerartigen Blättern, die sich in der lauwarmen Brise leicht bewegen. Ich nehme einen tiefen Atemzug und spüre den Sommer in jeder Pore meines Körpers. Nach dem Essen und einem kühlen Glas Weißwein bin ich immer noch in einer angeregten Stimmung. Ausgeschlossen, dass ich in einer solchen Nacht jetzt schon in mein Zimmer zurückkehre. Nein, ich lasse mich weiter durch die Stadt treiben, ohne dass meine Beine auch nur im geringsten ermüden würden. Irgendwann finde ich mich am Ufer der Rhone wieder. Ich setze mich auf ein kleines Mäuerchen an der Promenade und blicke in das dunkle Wasser. Ruhig und breit fließt es dahin. Die Lichter der Häuser spiegeln sich glitzernd in den Fluten, und über mir erstreckt sich ein gigantischer Sternenhimmel. Das Blau ist von demselben tiefen Indigo wie in Van Goghs Sternennacht über der Rhone. Das Bild ist nicht ganz so bekannt wie die berühmte Sternennacht, in der die Lichter der Gestirne wilde Wellen am Himmel erzeugen. Die Sternennacht über der Rhone ist stiller, zurückgenommener, wie ein funkelnder Fluss, der gemächlich dahinfließt und doch ein bewegtes Geheimnis in seinen Fluten mit sich zu tragen scheint. Der Schwindel, der einen bei der Sternennacht erfassen kann, deutet sich auch hier an, aber nur als leises Hintergrundrauschen, als etwas, das unter Kontrolle gehalten werden kann. Auf diesem warmen Mäuerchen mit dem leise dahinplätschernden Fluss wird mir bewusst, dass es vollkommen in Ordnung ist, manchmal den Boden unter den Füßen zu verlieren, in dieser chaotischen, beständig auf einen einprasselnden Welt. Solange man immer wieder Momente der Ruhe findet, einen Halt in Menschen und Dingen, in einem kleinen Mäuerchen oder einem funkelnden Stern. Als ich weit nach Mitternacht im Bett liege und die kräftigen, bunten Farben des Tages vor meinen Augen vorbeitanzen, kann ich mich beruhigt von diesem Strudel ergreifen und mich von ihm in einen friedlichen Schlaf ziehen lassen.